Willkommen beim Ärztetag, dem Podcast der Ärztezeitung. Diese Episode nennen wir Kindergarten-Gesundheitspolitik. Und in den kommenden Wochen dürften weitere Episoden unter diesem Rubrum folgen. Denn bekanntlich, es ist Wahlkampf und bekanntlich auch die Pädiatrie mischt mit. Und darüber sprechen wir heute mit Michael Hubmann, dem Präsidenten des Berufsverbands der Kinder- und JugendärztInnen, dem BVKJ. Hallo Michael Hubmann.
Hallo Dennis Nessler, ich freue mich, wieder hier zu sein.
Sehr schön. Dito, machen wir kurzes Behind the Scenes. Warum sitzen wir hier? Wo sitzen wir? Wann sitzen wir? Es ist Mittwoch, der 15. Januar, später Nachmittag. Wir sitzen hier in der Schumannstraße 17 in Berlin-Mitte, Hauptstadtbüro der Ärztezeitung. Und das hat einen ganz banalen Grund, denn traditionell Woche der Neujahrsempfänge. Gestern war Neujahrsempfang der Ärzteschaft. Heute Abend geht es zu den Hausärztinnen und Hausärzten. Und gestern KDW. Was ist Ihnen da in Erinnerung geblieben? Was ist Ihnen da aufgefallen?
Ich war das zweite Mal dabei und ich fand es heuer sehr gut, dass wir eine andere Zugangsregelung hatten und wir nicht in der Kälte.
Durchs Kaufhaus.
Durchs Kaufhaus und nicht in der Kälte da ewig rumstanden. Ich finde es immer wieder schön, dass man viele Kolleginnen und Kollegen trifft, die in der Branche sind. Man hat dann auch die Wahrnehmung, wie schnell so ein Jahr vergangen ist. Und natürlich hat man auch die Wahrnehmung, hat sich denn irgendwas geändert? Würden wir merken, wenn wir die Rede von Klaus Reinhardt von vorher hören würden? Würden wir merken, wenn wir die Rede von Karl Lauterbach von vorher hören? Und ich glaube, dass das schon für uns alle in dieser Wahlkampfzeit jetzt wichtig ist, nochmal zu sehen, was haben wir gesundheitspolitisch erreicht? Mhm. Aber ein Thema, das ich ja neulich auch mit Hauke Gerloff hatte, wo stehen wir denn als Land? Und ich glaube, diese Verantwortung, die wir als Ärztinnen und Ärzte, als Bürger haben, die ist mir in diesen Zeiten gerade sehr wichtig.
Ja. Haben Sie denn einen Unterschied noch in Erinnerung zur Rede von Klaus Reinhardt vor einem Jahr?
Klar, ich glaube, vor einem Jahr war es für den Präsidenten der Bundesärztekammer nur wichtig zu adressieren, mit Themen zu arbeiten. Beispielsweise, wie weit kommen wir mit der GOL, wo man wieder sagen muss, ja, ist jetzt in dem Fall nicht an Karl Lauterbach gescheitert, sondern die Gründe lagen woanders. Und ich glaube, wir haben noch diese Hoffnung gehabt, dass das, was im Koalitionsvertrag steht, was zum Beispiel Stärkung der hausärztlichen Versorgung angeht, Notfallreform, dass wir da vorankommen. Und ich glaube, dass die ganze Gesundheitsblase durch das Ampel aus so ein bisschen einen Schockstarre im Moment hatte. Und das, glaube ich, war jetzt wieder überwunden.
Ja.
Insofern war wahrscheinlich inhaltlich gar nicht so viel Unterschied. Die Stimmung war eine andere.
Ja, in welcher Hinsicht?
Ich glaube schon, dass man bei vielen Parlamentariern und Parlamentarierinnen merkt, dass da Abschiedsschmerz da ist. Ich glaube, dass die Verkleinerung des Bundestags ein total wichtiger Weg ist, dass das auch der richtige Weg ist. Man merkt aber auch, dass es, und das würde ich jetzt persönlich auch für die eine oder andere Kollegin aus dem Parlament zu sehen, dass man schon es schade findet, vielleicht die eine oder andere oder den einen oder anderen nicht mehr zu sehen in 6-8 Wochen.
Ja, wir hatten tatsächlich gestern Abend auch mit der einen oder dem anderen drüber gesprochen, was man ja gar nicht so als erstes präsent hat. Man weiß zwar, es sind 100 Mandatare weniger am Ende, aber es sind eben auch mal 3, mal 4 Mitarbeitende, die da rausfallen. Also da werden mal ganz schnell 400 Menschen auch arbeitslos, die sich einen neuen Job suchen müssen. Vielleicht beim BVKJ,
ist da was frei. Ja, das ist jetzt ganz im Ernst. Ich glaube, dass das ein Thema ist, wo ich schon glaube, dass diese Menschen eine unheimliche Expertise haben und dass es sicher so sein wird, dass da es interessante Jobs geben wird. Da bin ich für die Gruppe und für die Verbände absolut sicher, weil wir ja alle merken, dass die Themen immer mehr werden, dass die Bearbeitung der Themen komplexer wird und wir schon auch sehen müssen, dass wir diese Dinge, wenn wir über unseren Verband sprechen, ja mit einer sehr, sehr überschaubaren Mannschaft angehen.
Also
insofern glaube ich schon, dass es für die ausscheidenden Mitarbeitenden schon Anschluss tolle Jobs geben wird.
Okay, gut. Präsident@bvkj.de kann man sich dann hinwenden. Ne? Ich glaube, so ist die E-Mail-Adresse. Das ist jetzt quasi die Stellenausschreibung für allfällige Initiativbewerbungen.
Das ist eine sehr gute Idee.
Ist Ihnen aufgefallen, dass es keinen Lobster mehr gab?
Ja, ich war ja letztes Jahr das einzige Mal bei der Lobster-Geschichte und ich finde es gut, dass das geändert wurde.
Ja.
Ich glaube, war ein gutes Essen, es war ein tolles Buffet, es war ein toller Rahmen, ich finde es angemessen und es ist ja Symbolik und ich erinnere mich noch an das Foto in der Ärztezeitung im letzten Jahr von dem Lobster. Ich finde es gut, dass der weg ist.
Sehr gut. Und etwas war ja noch anders. Ich habe hier noch das Menü von gestern Abend und wir haben alle die Einladungskarten noch. Es heißt nach wie vor Neujahrsempfang der Deutschen Ärzteschaft 2025. Es stehen aber nur 2 Absender drauf, Bundesärztekammer und Ärztekammer Berlin. Und traditionell waren es immer 4 Einladende, nämlich auch die KBV noch und die KV Berlins. Und die Aufmerksamen haben das recht schnell gemerkt, es war auch niemand von der KBV da, in weiten Teilen, bis auf wenige Personen. Wir wollen jetzt nicht ganz tief einsteigen in die Hintergründe, aber es hat etwas mit der AfD zu tun. Und unterschiedlichen Auffassungen, ob man die einladen sollte, die Abgeordneten, oder nicht. Und darüber gab es dann offensichtlich den Streit. Jedenfalls kann man das so hören. Herr Hubmann, spaltet die AfD die Gesellschaft?
Ich glaube, das ist ein gutes Beispiel. Das ist wahrscheinlich, wir kennen ja alle nur Gerüchte.
Das ist höher.
Keiner von uns war in den Entscheidungsfindungsprozess einbezogen. Wenn man es analytisch sieht, ist genau das eine Schlussfolgerung, die man daraus ziehen kann.
Mhm.
Und wahrscheinlich wäre es klüger, solche Debatten öffentlich zu führen.
Mhm.
Und wir für uns als Verband haben uns da auch klar positioniert. Wir haben unter anderem in diesen Jahren tolles Plakat, wie ich finde, rausgebracht. Wir sind für alle da.
Mhm.
Ich würde an das anschließen, was Markus Bayer für die deutschen Hausärztinnen und Hausärzte auf deren Jahrestagung gesagt hat, was ich auf unserer Delegiertenversammlung gesagt habe. Wir sind ein tolerantes und weltoffenes Land. Wir leben von der Diversität der Nationen. Wir leben von der Diversität der Lebensideen und dafür müssen wir kämpfen.
Mhm.
Und dafür müssen wir auch diese Diskussion aushalten, wo es ja auch nicht ein richtig oder falsch gibt. Ich glaube, man kann beide Positionen argumentativ verstehen. Es sind gewählte Repräsentanten. Da gibt es Bürgerinnen und Bürger, die der AfD ihr Vertrauen geschenkt haben. Und dann kann man zu der Entscheidung kommen, dass man die Abgeordneten dort zum Diskurs einlädt. Man kann auch die andere Position nachvollziehen und zu sagen, nein, man zieht hier diese berühmte Brandmauer.
Mhm.
Aber wenn man die Diskussion so führt, dass es im Endeffekt zu einer Änderung einer Traditionsveranstaltung führt, dann ist es dieser berühmte Kollateralschaden.
Mhm.
Und ich fand da gestern die Bemerkung von Karl Lauterbach wichtig, richtig und gut, zu sagen, Menschen und Politiker, die Menschen mit Behinderung als Belastung für unsere Gesellschaft sehen, die sind nicht Teil des demokratischen Spektrums. Und diese Positionierung, dafür bin ich dem Minister außerordentlich dankbar.
Mhm. Spannend. Sie haben jetzt quasi in einer Antwort die gesamte Ambivalenz zu diesem Thema geschildert. Es gibt da nicht dieses Schwarz-Weiß, ja, nein, richtig und falsch. Und wenn ich Sie richtig verstehe, ist da ein Appell, insbesondere auch Richtung Herbert-Lewin-Platz zu hören, streitet über diese Position, streitet richtig über diese Position und macht diesen Streit vielleicht auch öffentlich.
Oder bezieht eure Gremien mit ein.
Oder auch das.
Ich glaube, es gibt für die Ärzte...
Der Ärztetag wäre dafür ein guter Ort.
Beispielsweise, ich sehe auch die Vertreterversammlung der KBV als Ort, wo man solche Themen diskutieren sollte. Und ich glaube, es ist wieder wichtig, dass wir dort nicht den, in Anführungszeichen, Fehler der Politik wiederholen, der sogenannten Verantwortungsweitergabe.
Ja.
Ich glaube, dass diese Situation jeden von uns, jeden Tag, in jeder Situation angeht. Das geht damit los, wie jemand vielleicht reagiert im Bus, wenn jemand angegriffen, angegangen, verbal angegangen wird und dieses Position beziehen. Ich glaube, das ist so leicht, immer das an andere abzugeben. Ich glaube, dass das ein Symbol ist und wir sollten die richtigen Schlussfolgerungen daraus ziehen, aber es geht jeden von uns an und jede. Und wir müssen uns einfach überlegen, dass wir an einem Punkt sind, wo es im Wahlkampf jetzt um Themen geht, die wir angehen müssen. Das, glaube ich, werden alle teilen, dass wir aber bestimmte Grundwerte und Grundeinschätzungen einfach nochmal wieder hochhalten sollten. Und wir schauen dann immer so lachend nach Amerika und denken, das wird bei uns nicht passieren. Ich bin sehr enttäuscht bisher vom Wahlkampf. Es ist einerseits auch da wieder diese Ambivalenz.
Langweilig bislang, oder?
Naja.
Inhaltlich total tröge.
Ich glaube, die Parteien unterscheiden sich mehr als beispielsweise 2017. Aber es ist wenig nach dem Motto, was muss geändert werden? Peter Müller hat vor circa einer Woche in der FAZ einen wunderbaren Kommentar geschrieben.
Der Verfassungsrichter.
Genau. Und der ehemalige Ministerpräsident des Saarlands. Wo er nochmal dargestellt hat, dass wir eigentlich PolitikerInnen wollen, die uns die Wahrheit sagen, dass wir dann aber andere wählen.
Mhm.
Und ich glaube einfach nicht, dass wenn wir alle Wirtschaftsprogramme der großen Parteien übereinander legen, dass wir unser Land damit aus der Krise kriegen. Und ich denke, dass die Bürgerinnen und Bürger diese Ehrlichkeit verdient haben. Und ich glaube auch, dass dieses Thema, das wir ja öfter schon angerissen haben, Generationengerechtigkeit, also ich glaube, wir sind es unseren Kindern, unseren Enkelkindern schuldig und auch unserem Planeten, dass wir endlich mal es schaffen, irgendwie über eine Legislatur hinauszudenken.
Ja, gelingt im Moment nicht so richtig. Und das, was Sie beschreiben, oder wenn Sie Peter Müller zitieren, wir lassen uns von einem sagen, was falsch ist, um dann den anderen zu wählen. Im Moment kann man den Wahlkampf ja auch so wahrnehmen, dass es, ja, wie nennt es ein Kollege regelmäßig, die Dialektik ist ein bisschen abhanden gekommen. Es sind ad personam Geschichten, die da gestritten werden. Warum ist Scholz doof? Warum macht Merz Tünkram, nicht? Warum ist Habeck eigentlich ein Vollpfosten? Also das ist ja im Moment das Gespräch. Was denkt sich da der Homo Politicus Hubmann, wenn er sowas beobachtet?
Das ist schwer, weil meine Wahrnehmung von Wahlprogrammen hat sich unter anderem verändert, seit unsere Kinder wählen, selber Wähler sind. Und ich erinnere mich noch an die Bayerische Landtagswahl 2016. Mhm. Unsere große Tochter hat das erste Mal wählen dürfen und es war eigentlich ein schwarz-grüner Regierungsauftrag. Und Markus Söder hat sich für die Freien Wähler entschieden. Und das Gesicht der 18-jährigen Tochter zu sehen, diese Enttäuschung, dass es nicht dieser Auftrag der Wähler und WählerInnen ist, das habe ich ganz, ganz plastisch in Erinnerung. Und ich glaube, deswegen gefällt mir diese Polarisierung momentan auch nicht. Und auch wenn man über das Ampel aus nachdenkt, wir sind in einer Sondersituation. Ich glaube, wir müssen wahrscheinlich, wie so oft, beides tun. Wir müssen unser Land zukunftsfähig aufstellen. Und wir hatten in der Pandemie den Begriff der Daseinsvorsorge. Das ist Bildung, das ist Wohnen, das ist Gesundheit und das ist öffentliche Struktur. Und da haben wir alle den Renovierungsbedarf erkannt. Wir werden den Renovierungsbedarf nur dann stemmen können, wenn wir wirtschaftlich wieder aufholen. Und das wird auch damit zu tun haben, dass jeder Einzelne, jeder Bürger nochmal überlegen muss, so dieses alte John F. Kennedy-Thema, frage nicht, was dein Land für dich tun kann, frage, was du für dein Land tun kannst. Mhm. Dass der eine oder andere vielleicht mal sagt, Mensch, ich mache jetzt nochmal irgendwas mehr. Ich gehe vielleicht nochmal mehr für die Gesellschaft in irgendwas rein. Und das ist was ich in unserem Verband so bewundernswert finde, wie viele Kolleginnen und Kollegen bei uns ehrenamtlich unterwegs sind. Wir haben über 300 Funktionäre und Funktionärinnen.
In einem nicht Riesenverband, ne?
Nee, sind ja 11.500 Leute, genau. Ja, und da so viele Funktionsträger, ist schon klasse. Mhm. Und wenn man mit Kindern in einen Sportverein geht, diese Bereitschaft zum Ehrenamt ist da. Mhm. Aber dieses Wir-Gefühl, das kriegen wir eigentlich nur noch in kleineren Einheiten hin. Wir kriegen das vielleicht noch auf Bundeslandsebene hin, ja, dass man sich als Nordrhein-Westfalen oder als Westfale definiert oder als Bayer oder als Schwabe, ja, oder als Hesse. Aber so dieses Gefühl, eine positive Identität für unser gesamtes System Deutschland zu kriegen, das ist uns, glaube ich, so schleichend ein bisschen abhanden gekommen.
Und davon profitieren ja dann die Ränder, die genau das eigentlich ja versuchen, oder jedenfalls geben sie es vor, dass sie das bedienen wollen, was andere nicht bedienen, und dann sagen, naja, irgendwo in uns drin sind wir ja alle Deutsche. Eigentlich, nicht? Und da wird das bedient.
Ja, und das hängt auch damit zu tun, dass wir uns halt überfragen müssen, was ist Identität, was definiert uns gemeinsam. Und da, glaube ich, müssen wir wieder mehr über die Werte nachdenken. Und die Werte machen es dann den Rändern, glaube ich, auch schwer. Mhm. Und die Strategie, mit einfachen Antworten hyperkomplexe Probleme zu lösen, ist jedem kognitiv klar. Mhm. Und das ist, glaube ich, auch der Punkt, warum dieser Wahlkampf so platitüd ist. Also die Wahlplakate zeigen ja bei allen Parteien eigentlich nur Schlagworte oder personalisieren. Und das ist so mal das Thema, wo wollen wir hin? Mhm. Wie reden wir über Generationengerechtigkeit? Ja, wir haben einen hohen Anteil von Wählern im Rentenalter. Ich glaube, dass diese Wähler aber alle auch Kinder und Enkelkinder haben und dass man die schon abholen könnte mit einer ehrlichen Politik und zu sagen, wir müssen das Land wieder umbauen. Wir reden im Nachgang unheimlich toll von der Agenda unter Schröder. Mhm. Damals gab es aber auch Widerstand an allen Ecken und Enden. Und sowas werden wir in irgendeiner Form wieder brauchen. Mhm. Und bei den Parteien, glaube ich, muss klar sein, dass sie immer sagen, die Parteien der demokratischen Mitte müssen in der Lage sein, miteinander zu arbeiten. Aber eigentlich verhandelten sie sich untereinander so wie die Kinder im Sandkasten, denen man das Förmchen weggenommen hat. Mhm. Und diese Diskrepanz, die, glaube ich, führt dann einfach zu auch diesen unglaublichen, erschreckend niedrigen Zustimmungswerten der Kandidaten. Wenn ich zu sehr personalisiere, aber dann nichts dahinter steht, dann kommen halt so Werte raus von 23%.
Der Bundestag als Sandkiste passt ja eigentlich zu unserer Überschrift Kindergarten-Gesundheitspolitik im weitesten Sinne. Kommen wir mal zum ersten Begriff, Kindergarten. Reden wir mal über die Kleinsten und all die, die nach den Kleinsten dann die Mittleren und die Großen und die Heranwachsenden werden. Michael Hubmann, Sie sind jetzt seit fast 14 Monaten Präsident des BVKJ, seit Anfang Dezember 23 im Amt. Was bleibt Ihnen in Erinnerung von dieser, von diesem ersten Amtsjahr?
Jetzt auf den Verband und die Politik bezogen oder auf die Entwicklungen? Auf den Verband und die Politik ein tolles erstes Jahr mit einer hohen Bereitschaft unserer Teams, Veränderungen mitzugehen. Wir haben Veränderungsprozesse auf Leitungsebene, auf unseren Geschäftsführerpositionen in beiden unseren großen e.V. und Service GmbH. Wir haben eine hohe Bereitschaft der Mitglieder im Bundesvorstand mitzuziehen, im Länderrat. Und wir haben das, glaube ich, für uns geschafft, was ich vorher skizziert habe, dass wir versuchen, eine gemeinsame Identität zu haben. Ich glaube, dass es uns als Team gut gelungen ist, Spannung auszuhalten. Ich nehme zwei Beispiele, RSV-Impfung und MenB-Honorar, wo wir im Verband völlig unterschiedliche Meinungen haben, ist trotzdem, glaube ich, mit einer Kommunikationsstrategie Ziele verfolgt haben und diese Spannung aushalten können. Da gibt es ein Schlagwort, das auf unserer Delegiertenversammlung ein hessischer Delegierter, Thies Heffner, gesagt hat, Diversität im Kopf. Mhm. Und dass wir das wieder lernen müssen, diese Diversität im Kopf auszuhalten und weg müssen von diesem Schwarz-Weiß, was ja momentan der Erfolgsfaktor in Social-Media-Kanälen ist.
Genau.
Du, ich gut, du böse.
Richtig. Oder weiter andersherum.
Ja? Genau. Und dieses Spannung aushalten, auch wieder lernen zu akzeptieren, dass jemand, der eine andere Meinung hat, vielleicht gute Argumente hat und vielleicht mit einer anderen Nuancierung zu einer anderen Entscheidung kommt. Und das ist was, was ganz oft auch mit unserem ärztlichen Alltag verknüpft ist. Das ist eben, warum gibt es diesen alten Satz, zwei Ärzte, vier Meinungen? Weil es halt immer die Frage ist, was ist mein primärer Entscheidungspunkt? Und das, da bin ich für das erste Verbandsjahr sehr dankbar, dass es uns als Team gelungen ist, diese Spannung auszuhalten. Persönlich, ganz klar, das war mir auch vorher bewusst, das ist ein durchaus belastender Job. Was nehme ich positiv in der politischen Ebene mit, dass es unglaublich viele Menschen in dem System gibt. Und das war auch eine, was mich, hätte ich so nicht erwartet, sehr, sehr viele Abgeordnete, die unheimlich engagiert an ihren Zielen arbeiten und da auch in langen Arten über mehrere Legislaturen haben. Also ich habe deutlich mehr positive Eindrücke als negative.
Sehr gut. Kurz, weil es wahrscheinlich auch für die Hörerinnen und Hörer inhaltlich und fachlich interessant ist, Sie haben RSV-Impfung bzw. Prophylaxe angesprochen. Sie haben MenB angesprochen. Und man ist natürlich schon so ein bisschen überrascht, weil die öffentliche Wahrnehmung ist, dass der BVKJ eine sehr klare Meinung als Verband vertritt. Die hat der BVKJ auch sehr prononciert immer wieder vertreten. Und Sie sagen, naja, aber so innerhalb der Mitgliederstruktur ist das schon sehr viel heterogener. Wo verlaufen da so die Diskursgrenzen?
Dass wir strategisch, kommunikativ klare Botschaften haben, das ist richtig und das ist auch eins unserer Ziele. Aber wir versuchen, das schon immer vorher in diesen Spannungsbogen einzubinden. Das bedeutet zum Beispiel bei Meningokokken B, das ist uns, und da bin ich der KBV und allen KV-Vorständen auch unheimlich dankbar, dass wir in dem Jahr da eine gemeinsame Strategie gefahren haben. Aber dieser Strategie, den muss ein Diskussionsprozess vorausgehen. Und dieser Diskussionsprozess, den müssen wir nach innen führen und nach außen müssen wir eine klare Meinung geben. Und nach innen ist dieser Diskussionsprozess ganz oft von dem guten alten Pädiater gehen. Es geht doch um die Kinder. Umgekehrt natürlich müssen wir einfach sagen, sind es Wirtschaftsunternehmen, wir haben einen Kostenanstieg, wir können die Einnahmeseite auch nicht annähernd gleichziehen. Die meisten Praxen haben einen deutlichen Rückgang nach der Pandemie ihrer Gewinnspanne. Und deswegen müssen wir nach innen diese Spannung aushalten, um dann zu einer geschlossenen Position nach außen kommen zu können.
Und das gelingt gut?
Ich glaube, das kann man ja, wenn ich das jetzt sage, dass es gelingt, dann geht es morgen schief. Also von daher würde ich da immer...
Lieber die Klappe halten.
Demut ist da schon, glaube ich, angebracht.
Ja.
Aktuell, glaube ich, sind wir da gut dabei. Und ich glaube auch, weil wir es als Team machen. Das ist schon unheimlich wichtig.
Vielleicht nochmal eine Retrospektive. Auch wenn Sie jetzt erst seit 14 Monaten das Amt des BVG-Präsidenten bekleiden, sind Sie länger schon berufspolitisch aktiv, natürlich auch im Verband. Und haben auch, Sie haben es angesprochen, die Pandemiezeit miterlebt. Und gerade auch die Pandemiezeit ist ja auch in der Rückschau, auch in ärztlichen Gremien, auch in ärztlichen Fachgesellschaften, eine Zeit des Streits gewesen, auch eine Zeit des unversöhnlichen Streits, auch eine Zeit der Brüche hat man erleben können, hier und da. In manchen Gruppen, Verbänden, Fachgesellschaften vielleicht mehr als in anderen wiederum. Und da sind auch Freundschaften einstige in die Brüche gegangen. Wie haben Sie die Zeit in Erinnerung aus der Pädiatrie?
Also da würde ich jetzt fokussieren, mehr auf die Region, in der ich damals hauptsächlich tätig war. Das war ja viel in Bayern. Und da ist es uns gelungen, gut zusammenzustehen. Für mich persönlich war es eine Zeit des Handelns. Ich habe, glaube ich, nie so viele verschiedene Aufgaben in so schneller Zeit bearbeitet wie in der Pandemie. Und es lag natürlich auch an Zufällen. Ich war Versorgungsarzt, wir hatten in Mittelfranken eine Gruppe, Markus Bayer war Versorgungsarzt in Erlangen, ich war es in Fürth-Land. Und wir haben sehr intensiv fachübergreifend zusammengearbeitet, mit einer hohen Intensität. Und einer der Kollegen, gab ja damals die ärztlichen Leiter Krankenhauskoordinierung, die sozusagen die Krankenhausschließungen zu verantworten hatten. Und einer der beiden Kollegen hat mal gesagt, wir werden erst im Nachgang merken, welches Privileg es war, diese Verantwortung tragen zu können. Und deswegen war die Pandemie für mich was, wo ich glaube, wirklich in diesem Doing sehr viele Menschen getroffen habe, denen es darum ging, aus dieser Situation rauszukommen.
Ja.
Und ein Satz nur vielleicht dazu, und ich glaube, im Nachhinein, was ich mir gewünscht hätte, ist, dass wir diese Interdisziplinarität und auch mal das Infragestellen unnötiger bürokratischer Prozesse, dass wir das ein bisschen aus der Pandemie rausgerettet hätten.
Dass wir lernen durch die Pandemie in manchen Bereichen.
Ja, oder dass wir nicht wieder in unser altes Muster, du musst den Amtsweg immer einhalten,
zurückfallen. Ja. Worauf ich eigentlich hinaus wollte bei der Retrospektive auf die Pandemie, weil es ja dann eben ganz besonders auch die Kleinsten betrifft. Und ich glaube, es ist ja mittlerweile durchaus Common Sense über sehr viel größere Bereiche. Auch sehr bekannte Virologen gestehen das ein, dass wir uns an den Kleinsten vergangen haben mit Entscheidungen, die wir heute nicht mehr so treffen würden. Stichwort Schulschließung, ja, vor allem in dieser Dauer und Länge. Vielleicht noch kurzer Einschub, Versorgungsarzt war eine sehr bayerische Geschichte, gab es nur dort, wo quasi von Amts wegen Ärztinnen und Ärzte ausgewählt und bestimmt wurden, die Versorgung vor Ort koordiniert haben, nicht? Worauf ich aber nochmal hinaus wollte, ist der Streit. Das ist ja das, wir erleben heute eine Gesellschaft, da haben wir eingangs gesprochen, die AfD spaltet die Gesellschaft. Und wenn wir vor den Spiegel treten, müssen wir ja uns eingestehen, wir haben so ein bisschen das Streiten verlernt. Das Streiten im Sinne von, ich bin nicht deiner Meinung, aber du hast das Recht, deine Meinung zu vertreten.
Ja, und damals haben wir, und da müssen wir wieder raus, immer gegeneinander Rechte und Risiken abgewogen. Und wir haben Freiheitsrechte eingeschränkt, am Anfang bedingt durch kollektive Gefahren. Und dann haben wir aber immer gegeneinander ausgespielt. Also ich bleibe jetzt mal bei dem Beispiel, wo Sie ja hinwollten, Kindergartenkinder und die Rolle von Infektionserkrankungen. Natürlich ist es immer wieder ein schwieriges Problem, dass jemand heute infektiös sein kann und morgen oder übermorgen Symptome bekommt. Und das ist ein Risiko, das werden wir nie auf Null bekommen. Und da haben wir die Freiheitsrechte der Kinder eindeutig der Eindämmung der Infektionsgefahr in der falschen Relation untergeordnet. Das ist auch aus der Kinderheilkunde. Insofern habe ich das Thema Streit für uns als Kinderheilkunde gar nicht so wahrgenommen.
Die war da sehr geschlossen.
Genau, wir waren da relativ klar. Und ich glaube, wenn man im Nachhinein Bilder sieht, dass wir Spielplätze im Freien mit rot-weißen
Bändern,
das macht einen doch jetzt im Nachhinein, denkt man sich, wie konnte man nur? Und ich glaube, dass neben dem zu großen Fokus auf virologische Themen der Infektiosität, wir das Thema Teilhabe und der Mensch ist ein soziales Wesen zu wenig gewertet haben. Und ich erinnere einen Satz von einem Kollegen, da ging es um Altenheime und dass es sozusagen da wieder einen Ausbruch gab. Und er berichtet über seinen Vater, hochbetagt, der gesagt hat, lieber sterbe ich an Corona, als dass ich nochmal 3 Wochen in meinem Zimmer hocke. Und da haben wir einfach die Menschen ja gar nicht gefragt. Und das ist, glaube ich, was schon im kollektiven Bewusstsein angekommen ist. Ich glaube auch, dass es für viele Entscheidungsträger schon ein Wunsch gibt, dass aber die Anläufe, eine Analyse zu machen, eigentlich immer daran gescheitert sind, dass sie sofort wieder politisch instrumentalisiert wurden. In dieses wieder schwarz-weiß, richtig, falsch, gut, böse. Und das ist schon ein Satz, den man, glaube ich, nicht oft genug wiederholen kann von Jens Spahn. Wir werden uns nach der Pandemie viel verzeihen müssen. Wir haben ihn immer gesagt, aber wir haben es nicht getan.
Man könnte vielleicht auch Jens Spahn durchaus an diesen einen Satz erinnern, wenn man jetzt auf gewisse Äußerungen im Wahlkampf blickt. Das muss den Satz nicht falsch machen. Und auch Jens Spahn ist, wie wir beide im Übrigen auch, nur ein Mensch und somit auch fehlbar. Und in dieser Fehlbarkeit, in dieser Grundannahme können wir uns ja auch begegnen. Ich wollte Sie eigentlich fragen, wenn wir wieder über den BVKJ und die Interessen der Pädiatrie und der Jüngsten, die Sie versorgt, sprechen wollen, wollte ich Sie eigentlich fragen, ob der BVKJ beim Wahlkampf mitmacht. Ich spare mir diese Frage, weil Sie die längst beantwortet haben. Wie ich finde, auch sehr deutlich. Machen wir es mal inhaltlich. Mit Blick auf die Wahl in 5 Wochen. Mit Blick auf das, was die Gesundheitspolitik vielleicht alles verabsäumt hat. Könnten wir jetzt noch Stunden drüber reden. Drehen wir es vielleicht mal um. Mit Blick auf das, was auf Sie zukommt und Ihre Kolleginnen und Kollegen. Was erwarten Sie vom 23. Februar? Was erwarten Sie von der Regierung, die danach kommt?
Am 23. Februar erwarte ich klares Bekenntnis der Bürgerinnen und Bürger zu demokratischen Parteien. Ich glaube, man muss unterschiedliche Meinungen aushalten und wir dürfen den Boden dieses gemeinsamen Konsenses, sollten wir nicht verlassen, der auf Toleranz, Weltoffenheit, Diversität und Respekt fußt. Dann müssen die Gewählten ihrer Verantwortung gerecht werden. Und diese Verantwortung impliziert jetzt schon, dass sie von ihren jetzt geäußerten Überzeugungen Kompromissfähigkeit beweisen müssen. Mir ist völlig bewusst, dass der Schwerpunkt wird auf anderen Themen liegen als in der Gesundheitspolitik. Ich würde mir wünschen als Gesellschaft, dass wir Gesundheit auch als Sektor sehen, der viel Beschäftigung generiert, der auch Steuerzahler anstellt, die wiederum in dem Land tätig sind. Wir haben eine der wenigen Branchen, wo überall steht, es ist ein Wachstumsmarkt. Wir nehmen es immer nur als Belastungsmarkt wahr. Da sollte man vom Mindset ein bisschen was ändern. Das würde ich mir sehr wünschen. Und dann, glaube ich, müssen wir priorisieren. Wir wollen die flächendeckende Versorgung in Deutschland, müssen wir aufrechterhalten. Wir müssen sie in manchen Teilen auch wieder verbessern. Und dazu müssen wir uns strukturiert einzelnen Problemen lösen. Die Agenda ist eigentlich vorgegeben. Und ich glaube, der Weg, der momentan, und das finde ich eine gute Leistung, trotz Ampelbruch, ist relativ klar, dass wir über Steuerung jetzt mal sprechen, dass wir das Thema, und da wird die KBV ihrer Verantwortung zusammen mit der Kammer auch gerecht, in der Klausur in Richtung Steuerung der Kontakte außerhalb der Regelversorgung, Stichwort Notfallkontakte, Ersteinschätzung, Steuerungssysteme und so weiter. Das ist, glaube ich, ein ganz guter Punkt. Und das ist der erste große Schritt. Dann wird die Krankenhausreform weiter umgesetzt werden müssen. Ich erwarte mir eine Stärkung der hausärztlichen Versorgung und der Steuerung mit dem primärärztlichen System. Das finde ich sinnvoll, weil wir, glaube ich, sonst uns schwer tun. Und ich kenne noch keine besseren Modelle, die dieser nachlassenden Ressource ärztliche Kapazitäten bei relativ hoher Nachfrage sonst was Konstruktives darauf aufbauen können. Ich bin da auch sehr offen und begrüße das sehr, dass die Spifa unter Dirk Heinrich da viele gute Ideen mit einbringt. Wenn ich ein Überweisungssystem habe, dann darf die Leistung, die ich auf Überweisung erbringe, nicht mehr budgetiert werden. Das ist lächerlich. Ich erhoffe mir von den Krankenkassen, dass sie wahrnehmen, dass sie Versorgung einfach, wenn sie so weitermachen, gefährden, weil die Babyboomer mit ihren Füßen abstimmen werden. Sie werden früher in Rente gehen, wenn ich diese Misstrauenskultur nicht abbaue. Und das sind gerade diese Dinge, die wir auch am Weg hatten, Bagatellregresse und so weiter. Und es ist einfach, wenn Sie ein behindertes Kind betreuen und Sie schreiben jemanden einen Rollstuhl auf, dann kann ich mir einfach nicht vorstellen, dass das der Punkt ist, wo Leistungen erschlichen werden. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man einen Rollstuhl will, wenn es das Kind nicht braucht. Und dass wir dafür ein Kontrollsystem haben, das nie den Patienten anschaut und sich hinter Papier versteckt, das ist einfach was, was ich den Menschen mit Beeinträchtigungen gegenüber als unwürdig empfinde. Und diese kleinen Bausteine, die wirken vielleicht gar nicht so massiv. Aber wenn wir das alles machen, dann sind wir, glaube ich, schon einen ganz schönen Schritt weiter. Und ich glaube, wovon ich nichts halte, sind diese 100-Tage-Forderungen. Die halte ich für einfach sehr Superman-artig, diese Ideen in 100 Tagen irgendwas vernünftig auf den Weg zu bringen. Das wäre so der Wunsch, den ich dann danach hätte. Aber ich glaube, das würde ich gerne mal wiederholen. Jeder von uns ist aufgerufen, sich so zu Gedanken zu machen, eine Entscheidung zu treffen, die dann auch eine demokratische Regierungsbildung möglich macht.
Martin Degenhardt hat tatsächlich in der letzten Episode des Podcasts ein Lumpensammlergesetz gefordert. Jetzt anders als das GVSG, von dem es ja immer noch die Gerüchte gibt, das könne noch, man wolle noch, man werde noch, hat Lauterbach ja beim Empfang auch insinuiert. Nee, er drehte es um und sagte, eigentlich bräuchten wir, sobald es den neuen Gesetzgeber, eine neue Regierung gibt, so ein Lumpensammlergesetz, wo man aber die ersten einfachen Dinge schnell abräumt.
Zustimmung. Also zu Martin Degenhardt grundsätzlich haben wir oft hohe Überlappungsquoten. Ich glaube, es gibt so viele Punkte, die eben gut am Weg waren. Hilfsmittelversorgung, Bagatellgrenzen, Weiterbildungsförderung. Dann gab es noch viele andere Themen, die jetzt ja auch nochmal rausgekommen sind. Und ich glaube, dass dieses Diskontinuitätsprinzip in der jetzigen Konstellation, so wie sich die Ampel zerbrochen ist, einfach auch eine Entwertung der Energie wäre, die man in diese Gesetze gesteckt hat. Und das wäre ein Zeichen, wir brauchen ja, das ist, glaube ich, noch einen besseren Begriff als Lumpensammlergesetz. Ja. Vielleicht Aufbruchschancenstärkungsgesetz, irgend sowas. Ui. Das klingt doch schon mal ganz gut. Und darauf können wir dann die ganzen Dinge reinbauen.
Das Aufbruchschancenstärkungsgesetz. Vielleicht, jetzt könnten wir zum Beispiel noch über das Thema primärärztliche Steuerung intensiv sprechen. Ich würde vorschlagen, das machen wir in einem anderen Gespräch. Wir könnten auch über die Frage, die Grenzen des Wachstums intensiv sprechen. Ich glaube, das müssen wir auch in einem anderen Gespräch machen, weil es vielleicht noch eine sehr viel grundsätzlichere Sache gibt. Sie haben das schon angesprochen mit den Kleinsten, deren Sachwalter Sie und Ihre Kolleginnen und Kollegen ja sind und natürlich auch da die der Eltern. Es gibt, und das passt ganz zufällig, ich habe es Ihnen ausgedruckt, liegt vor Ihnen ein Interview in der Zeit von diesem Donnerstag, das ist die Ausgabe 3, mit dem Dortmunder Soziologen Aladin Elmafalani. Der spricht in dem Interview darüber, dass die Hälfte der Wähler bei der Bundestagswahl dieses Jahr über 53 Jahre alt ist. Ich zitiere ihn da mal. Bald bestimmen diejenigen, die selbst nicht mehr berufstätig sind, über die Zukunft. In einer alternden Bevölkerung nimmt die Zukunftsorientierung ab, sagt er. Denn die große ältere Generation ist viel weniger unmittelbar von langfristigen Herausforderungen, Stichwort Klimawandel, Bildungsabsturz, betroffen als die Kinder und die Jugendlichen. Die Leidtragenden sind und sein werden, sagt er. Nochmal Zitat, die wenigen Jungen leben in einer anderen Gegenwart als die Alten. Das Land der Sechsjährigen hat mit dem der 60-Jährigen wenig gemein. Und er hat ein Buch mit Kollegen herausgebracht, das den Titel trägt Kinder, Minderheit ohne Schutz, sagt er, obwohl wir von diesen Kindern jedes Jahr 700.000 dazu bekommen. Stimmen Sie ihm zu?
Also ich habe es vorhin überflogen, es klingt klasse und vielleicht machen wir einfach mal zu dritten Podcast.
Eine Idee.
Könnte eine gute Idee sein und ich stimme ihm da absolut zu. Ich habe das vorhin schon mal mit dem Begriff enkeltaugliche Politik einbringen wollen. Ich glaube, wir müssen diese Diskussion genau in diese Richtung führen und sagen, dass wir Generationen haben, und ich bin ja dann auch schon bei den über 53-Jährigen, dass wir eine Phase erlebt haben nach Ende des Kalten Kriegs, wo wir so eine Aufbruchsstimmung hatten. Und das war für viele von uns die gleichzeitig die Phase unseres Jungseins.
Aber auch mit spät dann doch einer tiefen Ernüchterung.
Ja, wobei die kam erst später. Also später. Im Amerika-Haus ist gerade eine Ausstellung von Kollektiv, ein Fotografenkollektiv über die 90er Jahre. die kann man gar nicht hoch genug loben, weil es dieses Feedback gibt. Mhm. Es war so diese Hoffnung, wir haben mit einer Freude Grenzen abgebaut. Wir waren alle froh, dass es die Abrüstung, also dass es die Aufrüstung nicht mehr gebraucht hat. Und jetzt kommt diese Ernüchterung. Mhm. Und ich glaube, dass wir aber trotzdem in dieser Zeit ja weltweit, und das ist auch der berechtigte Vorwurf des globalen Südens, ganz viele kriegerische Konflikte einfach ausgeblendet haben. Und dass wir jetzt einfach sagen müssen, wir müssen für die Jungen sagen, da müssen wir den Alten sagen, in Anführungszeichen, diese Verantwortung für die Kinder und Enkelkinder zu übernehmen. Ich glaube, die Menschen sind weiter als die Politik.
Ja.
Ich glaube, für das Individuum ist es oft da, dass man das für die Kinder bereit wäre, nochmal Einschränkungen anzunehmen. Wenn wir diese Generation anschauen, der Babyboomer, da bin ich ja so der letzte Jahrgang davon, dann hatten wir ja die Phase, dass schon unsere Eltern ja die erste Nachkriegsgeneration ganz oft waren. Die sind als Kinder vielleicht noch im Zweiten Weltkrieg geboren und dann war damals, meinen Kindern soll es besser gehen.
Mhm.
Und das war dann für unsere Generation, für unsere Kinder nochmal ein Versprechen. Und dieses Versprechen sollten wir einhalten. Aber damit es unseren Kindern besser gehen kann oder sie unseren Standard halten können, müssen wir jetzt bereit sein, Einschränkungen zu akzeptieren.
Aber viele, viele Bildungsforscher und wahrscheinlich auch Mafalani würden sagen, das Versprechen können wir heute gar nicht mehr einlösen. Dieses Aufstiegsversprechen, das es gab in der Bundesrepublik der rheinländischen Bonner Prägung, das ist heute immer schwerer umzusetzen.
Das glaube ich vielleicht, weil wir es noch unter unserem Blickwinkel sehen. Wir versuchen sehr stark, junge Kolleginnen und Kollegen für den BVK zu motivieren. Und die Ziele und die Wertvorstellungen der jungen Kolleginnen und Kollegen sind anders als die, die wir damals hatten. Sie sind vielleicht weniger wirtschaftlich motiviert. Das hat vielleicht auch mit einem grundsätzlichen Saturiertheitsgrad der Gesellschaft zu tun. Aber ich glaube, dass wenn wir das ernst nehmen, das soll es besser gehen, vielleicht auch zu tun haben kann mit Arbeitsbedingungen.
Mhm.
Wenn ich sehe, was ich jetzt durch unsere jungen Kolleginnen und Kollegen mitkriege, wie wenig sich an den reellen Arbeitsbedingungen im Klinikalltag für junge Assistenzärztinnen, Assistenzärztinnen geändert hat, dann ist das traurig. Und vielleicht kann das der Einstieg sein, dieses besser. Aber ich glaube, dass dieses Thema Generationengerechtigkeit wir neu definieren müssen, weil wir eine mengenmäßige Unwucht in den Generationen haben. Und da glaube ich schon, dass man das nicht nur wirtschaftlich, sondern auch ein bisschen ganzheitlicher sehen muss.
Mhm. Verstehe. Ich will seinen Gedanken mal weiterspinnen. Ich traue mir jetzt auch eine kleine Polemik zu.
Ganz ungewohnt.
Ganz ungewohnt, ja. Man lernt ja dazu. Versuchen wir, die Polemik zu verstehen als Möglichkeit, uns zum Nachdenken zu inspirieren. Wenn ich seinen Gedanken fortsetze mit, es stimmt eine Generation über die Zukunft der anderen ab und die eine Generation kann das nicht mehr. Sie haben auch diese mögliche Saturiertheit angesprochen, dies Jahr in der mittlerweile zweiten Nachkriegsgeneration, die das alles nicht mehr erlebt hat, durchaus geben kann. Ich glaube, da gibt es einige Indizien, die darauf hindeuten, zum Beispiel Erbe. Es gibt immer mehr Leute, die Vermögen erben. Das ist ja ein Ausdruck für Wohlstand auf der einen, aber eben das, was Sie ansprechen, mögliche Saturiertheit auf der anderen Seite. Wenn ich jetzt Elmar Falanis Gedanken mal weiterführe, sag ich, musste man statt über eine Wahlrechtsaltersabsenkung vielleicht über eine Wahlrechtsaltersobergrenze nachdenken?
Das ist so wie die Diskussion, die wir auch seit 20 Jahren führen, ob es nochmal eine Führerscheinprüfung ab einem gewissen Alter braucht.
Mhm.
Ich glaube, dass allein das Nachdenken über solche Fragen in der diskursiven Weise und nicht zu früh, machen wir das oder machen wir es nicht, allein der Prozess, ich versuche das immer mit Ergebnis- und Prozessqualität zu umschreiben. Also der Prozess ist ja, nachdenken zu müssen, dass durch die Verschiebung der Altersstrukturen quasi eine Verschiebung oder eine vorhersagbare Beeinflussung des Ergebnisses der Wahlen stattfindet. Genauso wie wir es auf der anderen Seite manipulativ über Social Media sehen. Wir verschieben, das ist gerade irgendwo im Ungleich, beginnt ein Ungleichgewicht zu werden. Ich glaube, wenn man darüber nachdenkt und wenn wir wieder vielleicht Parteien und PolitikerInnen haben, die diese Verantwortung nach vorne auch akzeptieren. Und da, glaube ich, muss man sagen, dass es war vor 5 Jahren, waren wir weiter mit den Themen Veränderung der Erde, Klimaschutz. Und dann ist ein Verdrängen gekommen, weil andere Dinge wieder wichtiger wurden. Und da, glaube ich, muss jeder sich an die Nase packen. Wir hatten vor 2 Jahren im Assistentinnenkongress eine Podiumsdiskussion mit einer jungen Aktivistin von Fridays for Future. Mhm. Und es war Johannes Wagner dabei, er ist Kinderarzt und Politiker, und ich war für den BVK Hört dabei. Und damals haben die jungen Assistentinnen Johannes Wagner zu Beginn der Pandemie damit bedrängt, dass die Grünen mehr tun müssen. Mhm. Und ich habe dann die Position vertreten, dass beim Klimaschutz eben immer leicht ist, von anderen große Dinge zu fordern, aber dass es vielleicht wichtig ist, für sich selber zu überlegen, was kann ich persönlich an meinem Verhalten verändern? Und dann macht man das mal eine Zeit, vielleicht hat man aber wieder was, wo man sich unvernünftig verhält. Auch das, glaube ich, müssen wir wieder weg, zu sagen, nur du bist nur dann gut, wenn du immer klimasensibel bist. Das, glaube ich, werden viele Menschen einfach auch nicht durchhalten. Aber auch, ich glaube, wir kommen immer wieder an dieses Ambivalenz aushalten und erstmal mit den anderen in ein konstruktives Gespräch zu gehen und zu sehen, was ist da. Und ich bin der tiefen Überzeugung, dass von den Wählerinnen und Wählern, die nah am Rentenalter sind, wir hohe Zustimmungsquoten kriegen, dass wir die Welt für die Enkel und die Kinder wieder besser auf den Weg bringen müssen. Das hat ja auch viel mit der Insuffizienz zu tun in den Klimathemen, dass wir sehen, wie sich die weltweiten Emissionen verändern, dass wir sehen, dass der Erdölverbrauch und die Kohle weltweit wachsen, wir dann wieder in die Diskussion kommen, ja, die anderen Länder, und auch da wieder sehen müssen, ja, was nützt uns das? Es ist trotzdem keine Rechtfertigung, dass wir uns aus den Zielen verabschieden. Aber gleichzeitig müssen wir trotzdem auch sehen, das merken wir jetzt ja eklatant, dass wir die wirtschaftliche Schlagfertigkeit und die Wirtschaftskraft dieses Landes brauchen, weil wir sonst unser System grundsätzlich nicht mehr finanzieren können. Und ganz oft neigen wir dann bei Politikänderungen wir gehen von ganz auf der einen Seite komplett auf die andere. Und vielleicht verpassen wir auch in unseren Zielvorgaben den Mittelpunkt. Mhm. Und die Mittelmaß ist immer so negativ. Also vielleicht müssen wir vielleicht auch wieder mal Mut zur Mittelmäßigkeit kriegen. Das ist ja das, was man bei Karl Lauterbach immer bei den Gesetzen, das waren Ideen, waren keine Ideen, sondern waren Megaprojekte. Ich glaube, wir müssen wieder bekennen, dass wir auch mal sagen, ja, lieber leben wir mit einem Kompromiss. Das ist ein Satz von Angela Merkel. Kompromiss ist dann gut, wenn alle irgendwie so ein bisschen unzufrieden sind. Mhm. Aber durch Social Media versuchen wir immer wieder, den Mega-Hype zu kriegen. Und das ist der Durchbruch und der Burner und wie es immer heißt.
Ja.
Das, glaube ich, hängt alles näher zusammen, als es auf den ersten Blick ausschaut.
Das ist dann die Hermeneutik der Radikalität und der Aufregung. Ich finde, das ist jetzt ein wunderbares Zwischenfazit an der Stelle. Ich habe auf dem Zettel noch 1000 Dinge stehen. Ich sehe allerdings auch auf die Uhr und ich weiß, dass Michael Hubmann sich noch umziehen will.
Ganz richtig.
Sonst haben die Hausärzte ein Problem mit ihm und lassen ihn nicht rein.
Ja.
Schauen wir mal. Das werden wir dann im nächsten Gespräch besprechen, wie das ausgegangen ist heute Abend. Und dann können wir auch die anderen Punkte, die noch auf dem Zettel stehen, und vielleicht auch das Thema Klima und das Thema, wie gehen wir eigentlich mit den Interessen derjenigen um, die noch nicht wählen können, die noch gar nicht mal wissen, was das ist, wählen, aber denen man es vielleicht ermöglichen möchte, dass sie das in 18 oder in 40 Jahren auch noch dürfen und können. Das würde ich vorschlagen, besprechen wir im nächsten Gespräch.
Sehr gerne. Und wir werden heute Abend sicher wieder 5 neue Punkte für unsere Liste finden.
Wahnsinn. Und dann müssen wir einfach beim Bundespräsidenten anrufen, dass er die Bundestagswahl noch ein bisschen rauszögert.
Bis wir die Probleme gelöst haben.
Bis wir die Probleme jedenfalls besprochen haben. Michael Hubmann, vielen Dank bis hierhin.
Dennis Nössler, den Dank gebe ich gerne zurück. Hat Spaß gemacht. Vielen Dank.